الله. اوكي بارك الله فيكم. was wir im Leben haben, wenn wir in Al-Hajj sind. Was sind das für Nutzen? Erstmal, wenn wir im Hajj sind, dann werden die Muslime sich gegenseitig kennenlernen. Wie kennenlernen? Ich meine, wenn ihr so denkt, es kommen Leute aus 160, 170 Nationen. Es kommen Leute aus 160, 170 Nationen, alle zusammen. Und die kommen von verschiedenen Ländern. Und die kommen an einem Platz. Was verbindet diese Leute? Die kommen nicht wegen Handel oder zum Beispiel wegen Sport oder wegen etwas anderes. Nein, sie kommen, weil sie an Allah subhanahu wa ta'ala glauben und weil sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Und dann werden sie sich kennenlernen und da sieht man bestimmte Sachen, was natürlich sehr schön sind, wenn du die anderen siehst, die kommen aus anderen Ländern und jeder macht etwas, was wir normalerweise nicht gesehen haben früher. Und dann kommen diese Leute zusammen, der hilft dem anderen und jeder, normalerweise muss das so sein, dass sie brüderlich sind und dass sie in einer Klima sein müssen, wo sie an Allah subhanahu wa ta'ala natürlich glauben und die beweisen das durch ihr Zusammenkommen. Und wenn sie sich kennenlernen, dann wird es auch Liebe, religiöse Liebe zwischen diesen Leuten, inshallah von Allah subhanahu wa ta'ala als Gabe. Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesen Leuten, dass sie sich natürlich gegenseitig mögen und nicht, dass sie Feinde werden. Und zum Beispiel auch dort in Hajj, barakallahu fikum, wenn du jede Person dort siehst, dann fängst du an, Assalamu alaikum zu sagen, abgesehen davon, ob diese Person zum Beispiel jetzt, ob du diese Person kennst oder nicht, und das ist, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Das bedeutet, ihr werdet ins Paradies nicht kommen, solange ihr nicht gläubig seid. Und ihr werdet nicht gläubig, solange ihr euch nicht mögt. Und ihr, soll ich euch, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich werde euch etwas sagen, wenn ihr das macht, dann werdet ihr euch gegenseitig mögen und lieben. Der hat gesagt, dass ihr Assalam, das wird Frieden zwischen euch breit macht. Und das ist auch, dass man es zwischen uns Frieden stiftet, das kommt, wenn man natürlich alle Muslime Assalamu alaikum sagt, wenn du diese Leute siehst. Das ist das Erste im Leben. Zweitens, die Einheit der Nation. Die Einheit der Nation. Wenn diese Leute zusammenkommen, das wird, wenn diese Pilger aus verschiedenen Nationen und verschiedenen Regionen und verschiedenen Ländern zusammenkommen, dann und sie machen dieselben Rituale zusammen, das ist eine Sache der Einigkeit und der Einheit zwischen den Muslimen in dieser kurzen Zeit, was wir dort sehen. Und wenn wir diese Pilgerfahrt nicht gehabt hätten, dann hätte man diese Möglichkeit nicht nutzen können und da könnte man nicht diese Einheit zwischen allen Muslimen sieht, dort in Hajj alle kommen natürlich mit Frieden und das Beste wäre, wenn die Leute auch natürlich Al-Hajj lernen und wissen, was sie in Hajj machen. Drittens, dass die Muslime sich gegenseitig behilflich werden in dieser, wir könnten sagen Konferenz oder wir könnten auch sagen dieser Versammlung zwischen diesen Leuten und da können sie natürlich auch dort die Probleme, was sie haben, vielleicht lösen. Das bedeutet, sie suchen nach Lösungen für Probleme der Nation. Und sie sind behilflich, gegenseitig behilflich dass sie das Gute anbieten und das Schlechte verbieten dort in Al-Hajj, und das Kommen von allen Nationen. Da könnte man auch natürlich das wie eine Konferenz sehen und oder wie ein Wirtschaftstreffen für die Muslime. Und wenn wir natürlich, wenn das so gewesen wäre, früher war die Sache so in Hajj, dass die Leute gekommen sind aus verschiedenen Nationen und aus verschiedenen Ländern. Und die kamen auch mit Handel. Das bedeutet, sie haben bestimmte Produkte aus ihren Ländern geholt und die haben das dort verkauft und die anderen haben von ihnen gekauft. Und so könnten wir ein wirtschaftliches System anfangen zwischen den Muslimen, dass sie voneinander kaufen, anstatt dass sie von den anderen kaufen, und dass sie wirklich endlich ihre Unabhängigkeit von den Industrieländern und sowas haben, wenn alle zusammenkommen. Auch Barakallahu fikum, in dieser Zeit, das ist in Hajj-Zeit, sieht man, dass die Leute, die dort sind, die bekommen viel Nutzen, indem die Leute dort kaufen. Aber leider, und wir müssen das sagen, es gibt Leute, die das ausnutzen, was dort ist. Das bedeutet, die Pilgerer kommen und die wollen kaufen und verkaufen. Und aber es gibt ein paar Leute, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, die nutzen dies aus. Wie nutzen sie dies aus? Weil die wissen, dass diese Pilgerer, die wollen dort kaufen und die wollen vieles zum Beispiel als Geschenke auch mitnehmen nach Hause. Dann fangen sie an, in der Zeit von Al-Hajj die Preise hochzutreiben, dass die Leute mehr Preise oder Doppelpreis oder Doppelwerte zahlen als normal. Und das ist schlimm und das darf der Muslim normalerweise nicht machen, aber das ist alles durch das Unwissen, was die Leute haben. Auch in dieser Zeit, die Leute könnten viele Geschenke mitnehmen und die könnten das kaufen und die gehen zu ihren Leuten mit vielleicht Büchern und mit Siwak oder mit richtigen Sachen, die von der Sunna sind, und nicht leider, was die Leute heute machen, dass sie anstatt, dass sie aus Mekka was Gutes bringen, dann gehen sie zurück zu ihren Ländern und die haben Schlechtes gemacht. Da könnte man sagen, ja, wie könnte natürlich die Regierung dort das akzeptieren? Normalerweise, wir können Nasiha machen, dass es kein zum Beispiel Zigaretten dort verkauft wird, dass man dort alles, was schädlich ist für die Leute, das muss abgeschafft werden von diesem Platz. Aber leider, wenn 3 oder 4 Millionen auf einmal zu einem Platz kommen, aus verschiedenen Nationen und Regionen und natürlich Kulturen, da kann man die nicht zusammenbringen, dass sie das akzeptieren. Auf jeden Fall, man kann, Barakallahu fikum, man kann sagen, dass die Nutzen von Al-Hajj in Dunya oder im Leben sind in 3 Hauptpunkten. Erstmal, dass die Muslime zusammenkommen, dass sie ihre Lage und bestimmen können und wie die voneinander was lernen können. Zweitens, ein wirtschaftliches Treffen für die Muslime dort. Und drittens, und das ist sehr wichtig, dass dies wie eine Konferenz wird für die Muslime, die zusammenkommen, und da kann man voneinander lernen. Das sind die 3 Hauptthemen, die in dieser Zeit von Al-Hajj ist, und das ist erlaubt, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Was sind die Nutzen von Al-Hajj in Al-Akhirah? Und das ist vielleicht sehr wichtig für uns alle, dass wir wissen, was ist das Nutzen von Al-Hajj in Al-Akhirah? Was bekommen wir, wenn wir Hajj gemacht haben? Und das erste ist, Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht uns die Sünden, was wir gemacht haben. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, man hajja hadal bayt falam yarfuth walam yafsuq. Das ist derjenige, der Hajj gemacht hat und der hat keinen Geschlechtsverkehr oder der hat keine Sünden begangen, der wird zurückkommen, als ob er neugeboren ist oder als ob die Mutter von dieser Person ihn neugeboren hat. Und das ist eine große Gabe, barakallahu fikum. Aber hier müssen wir aufpassen. Müssen wir hier aufpassen. Was bedeutet, die Sünden werden verziehen? Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht die Sünden. Heißt das, dass man alles machen kann und dann sagt man, ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir meine Sünden verziehen und deshalb kann ich machen, wie ich möchte? Nein. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, Ramadan zu Ramadan, Umrah, Umrah, Al-Hajj zu Al-Hajj, Salah zu Salah. In dieser Zeit wird Allah subhanahu wa ta'ala alle Sünden vergeben. Aber eine Sache muss jemand betrachten, dass man die großen Sünden meidet und nicht macht. Aber wenn man die großen Sünden oder die kleinen Sünden mit Absicht und immer und ständig macht, dann wird hier dieses Hadith nicht benutzt in der Form, wie die Leute leider heutzutage verstehen. Es gibt viele Leute, barakallahu fikum, die sagen, wir können alles machen. Wir können alles machen. Und wenn wir alles gemacht haben schon, dann können wir sagen, okay, wir gehen einmal nach Hajj und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Wir sagen, erstmal, wie hast du gewusst, dass Allah von dir akzeptiert hat? Wenn Allah von dir dein Hajj akzeptiert hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden verzeihen. Aber wenn Allah von dir nicht akzeptiert hat, wie kannst du bestimmen, ob Allah von dir akzeptiert hat? Erstens. Zweitens, das heißt nicht, dass du trotz, dass du die Sünden begehst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir vergeben. Nein. Du musst erstmal Tauba machen und du musst Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten und du darfst nicht mehr diese Sünde begehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vergibt. Und wenn man richtig Hajj macht, das ist, wenn man Hajj nach Sunna macht und wenn man Hajj wirklich richtig nach Vorschriften verrichtet hat für Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist die Belohnung dafür, barakallahu fikum, das Paradies. Das ist bei Imam Ahmed. وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ جَزَاءَ إِلَّا الْجَنَّةِ Das ist der Prophet Muhammad s.a.w. sagt uns, wenn man eine gerechte Pilgerfahrt schon gehabt hat, dann wird die Belohnung dafür Al-Jannah, das Paradies, sein. Das bedeutet, erstens, die Sünden werden verziehen und zweitens, da wird man ins Paradies kommen. Drittens, barakallahu fikum, was von Al-Akhira ist. Die Belohnung von einem Gebet in Haram, die Belohnung von einem Gebet in Haram ist wie 100.000 Gebete woanders. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Salatun fil Masjid al-Haram afdalu min Salatin fi Masjid hadha bi 100 Salah. Der sagt, ein Gebet in Al-Haram Moschee, das wird in Mekka Moschee, ist besser als in meiner Moschee 100 Mal. Und das ist bei Imam Ahmed. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagt bei Imam Muslim, der sagt, Salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa masjid al-Ka'ba. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, ein Gebet in meinem Masjid, das ist in Masjid von unserem Propheten Muhammad s.a.w., ist besser 1000 Mal als woanders außer Al-Ka'ba Moschee. Und von diesen beiden Hadithen können wir sagen, ein Gebet in Al-Haram Moschee ist besser als ein Gebet woanders mit 100.000 Mal. Außer Moschee von unserem Propheten, das ist besser 100 Mal. Und außer auch Al-Aqsa Moschee, weil ein Gebet in Al-Aqsa Moschee ist wie 500 Gebete woanders. Oder die Belohnung dafür ist wie 500 Gebete. Auch barakallahu fikum von den Nutzen in Al-Akhira ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist stolz auf seine Diener, die am Arafa-Tag für ihn stehen. Das heißt, wenn die Leute am Arafa stehen und die bitten Allah subhanahu wa ta'ala und die rufen Allah subhanahu wa ta'ala und sie sie beten Allah subhanahu wa ta'ala an, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln, schaut mal, wie meine Diener vor mir stehen und die verlangen von mir. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen geben. Das heißt, Allah ist stolz auf seine Gläubige, wenn sie in Arafa, am Arafa-Tag vor ihm stehen. Auch barakallahu fikum, dass man dort gute Dinge begeht, wird Allah subhanahu wa ta'ala für ihn dies verdoppeln und vervielfachen, wenn man Gutes macht. Und vorhin haben viele Gelehrten gesagt, wenn man auch Schlechtes begeht, dann wird das auch verdoppelt als Sünde für diese Person. Deshalb, wir müssen aufpassen in diesem Zusammenhang, dass man im Haram dort nicht machen kann. Auch vom Nutzen, was man im Hajj hat, das ist Standhaftigkeit und Geduld. Und das ist vielleicht eine sehr wichtige Sache, die man vom Nutzen durch Al-Hajj bekommt, dass man Geduld lernt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Geduld bekommt man durch Dulden und Wissen bekommt man durch Lernen. Innama al-ilmu bit-ta'allum wa innama al-ilmu bit-tahallum. Das heißt, wenn man Geduld haben möchte, dann muss man standhaft werden, dass wir diese Standhaftigkeit lernen und praktizieren, da bekommt man diese Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man geduldig wird. Wir sehen natürlich, wie wichtig ist, dass man Sabr dort hat im Hajj. Erstmal, dass man Sabr hat, dass man standhaft ist in Praktizierung der Rituale, weil die Sache nicht einfach ist. Viele Leute denken, dass die Sache im Hajj so einfach ist, du kannst alles machen. Nein, barakallahu fikum, sondern die Sache in Al-Hajj, das ist schwer und man hat natürlich viel, wenn man natürlich aus anderen Ländern auch kommt, zum Beispiel, die sind Kaltländern, dann kommt man in die Wüste und dort ist das sehr warm, ob man halten kann oder nicht. Und dann gibt es bestimmte, natürlich, da muss man laufen und da muss man im Freien schlafen. Und das ist für viele Leute natürlich anstrengend. Deshalb muss man Geduld haben, dass man weiter und weiter das macht. Zweitens, dass man keine Sünden begeht. Dass man keine Sünden begeht. Durch die höhere Zahl von den Menschen dort, barakallahu fikum, durch die höhere Zahl von den Leuten in Al-Hajj, dann kommen die Leute zusammen und das ist schwierig. Das bedeutet, dass man wirklich die Nerven bremsen kann und manchmal wird man nervös oder manchmal sehnt man sich nach einer Sünde oder sowas. Da muss man aufpassen in diesem Zusammenhang auch. Und dafür braucht man Geduld, dass man keine Sünden begeht oder zum Beispiel keine sinnlose Diskussionen um den Hajj. Und ich sage hier bewusst, sinnlose Diskussionen. Du kannst dort diskutieren, du kannst mit den anderen reden und du kannst vieles auch sagen, wie du willst. Aber das heißt nicht, dass du sinnlose Diskussionen oder Diskussionen mit Streit suchst. Du darfst das nicht machen. Oder leider, wir haben auch natürlich viele Leute gesehen, die sind in Al-Haram. Die sind bei der Moschee, bei dem Haus Allahs. Die sind in der Moschee dort und leider, du siehst diese Leute, die rauchen. Oder andere von ihnen, die fangen an, schlechte Wörter zu sagen, zu beschimpfen. Und man sagt ihm, Leute, das ist das Haus von Allah subhanahu wa ta'ala. Der sagt dir, egal. Und dort ist ein Platz natürlich, wo du das Gute anbieten kannst und das Schlechte verbieten kannst. Das heißt, du kannst auch viel Nasiha geben. Und viele Leute nehmen das, aber es gibt paar immer, die das nicht nehmen wollen. Natürlich auch, man braucht dort Geduld, weil man in einem Land ist, wo man das nicht kennt. Das bedeutet, du bist nicht in deinem Land oder unter mit deinen Eltern oder mit deiner Familie, sondern du bist anderes. Auch, barakallahu fikum, in Al-Hajj, du brauchst Sabr, du brauchst Standhaftigkeit, weil du Geld gezahlt hast und weil das kostet. Und wie viele Leute, die ein bisschen geizig sind, die wollen nicht viel geben, aber wir sagen diesen, das ist für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht für die Leute. Das wird, wenn du das gibst, dann gibst du das für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht für die Leute. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat Aisha gesagt, inna laki min al-ajri ala qadri nasabaki wa nafaqataki. Das bedeutet, du bekommst Belohnung, äquivalent, wie du müde warst und was du gegeben hast. Natürlich auch, barakallahu fikum, im Allgemeinen, da braucht man Geduld dort im Hajj, um das weiter zu machen, weil die Sache nicht einfach ist. Natürlich auch in den Tagen von Mina und wo man natürlich in Zelten ist und vielleicht auch die Leute, ich rede speziell jetzt für die Leute, die vielleicht in Deutschland oder in Europa leben, die haben ein Niveau vom Leben, dass sie natürlich alles jetzt automatisch haben, dass sie warmes Wasser haben und dass sie alles haben. Aber dort gibt es sowas nicht. Da muss man auf dem Boden bleiben. Es gibt einen Tag, wo man im Freien bleibt. Das wird in Muzdalifa. Du bist im Freien. Dann wie ist dein Gefühl und was kannst du dort machen? Leider, es gibt viele Leute, die verlieren die Nerven in dieser Situation. Aber ein Pilgerer, der das für Allah subhanahu wa ta'ala macht, der verliert die Nerven nicht, weil er sagt, ich mache das für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht für die anderen. Und dabei müssen wir etwas wissen, der Muslim, wenn der Muslim müde wird oder wenn dir zum Beispiel, wenn du traurig wirst oder wenn du krank wirst oder wenn du Schmerzen hast, auch wenn du ein Dorn in deine Hand bekommst, das ist für dich eine Ablöschung, das wird eine Löschung für die Sünden, was du gemacht hast. Und das ist nur für den gläubigen Muslim. Das bedeutet, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, عجباً لأمر المؤمن فكل أمره خير. Das bedeutet, der Mu'min hat wunderbare Situation. Sein Leben ist immer gut. Wenn ihm was Gutes passiert, wenn dem Gläubigen was Gutes passiert, dann sagt er, الشكر لله, der dankt Allah subhanahu wa ta'ala dafür. Dann bekommt er dafür Ajr, dann bekommt dafür Belohnung. Und wenn der Gläubige etwas Schlechtes passiert, dann sagt er, Alhamdulillah, das bedeutet, gelobt sei Allah oder Lobpreis gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb auch wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine Hasana geben oder Belohnung geben. Und das ist wirklich die Situation von einem Gläubigen. Sein Leben ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und sehr wichtig ist, barakallahu fikum, vielleicht in diesem Zusammenhang, weil ich über jetzt den Gläubigen spreche und dass die Situation von den Gläubigen immer gut ist, dass wir etwas sagen zu Nach-Hajj. Das bedeutet, man muss anfangen vor Al-Hajj, sich auf Hajj vorzubereiten. Das heißt, die Sache ist nicht nur, dass man nach Mekka kommt und da macht man bestimmte Rituale und da geht man wieder, als ob man nicht gelernt hat. Nein, sondern die Sache ist, dass du bevor du nach Hajj kommst, du bereitest dich vor. Du siehst, ob du jemanden zum Beispiel Unrecht gemacht hast. Oder du siehst, ob du etwas Falsches gemacht hast. Und dann bittest du diese Leute zum Beispiel, du hast jemanden Unrecht gemacht, dann bittest du diese Person um Verzeihung. Oder jemand will von dir, du hast das Recht von den anderen genommen, dann gibst du das zurück und du machst das in Ordnung. Und dann bereitest du dich auf Hajj vor, indem du lernst, was man in Hajj macht, indem du wirklich mit Geduld anfängst. Und dann, wenn du in Hajj bist, dann machst du die Rituale, wie der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht hat. Dafür brauchst du Lernen, brauchst Geduld, dass du auch das Nutzen von diesem Hajj im Leben oder in Akhira bekommst. Und wenn du dann in Al-Hajj bist und du hast Al-Hajj dann weitergemacht, nach Al-Hajj musst du weiter, das bedeutet, Al-Hajj muss etwas bei dir ändern. Wie ändern? Nach Guten oder nach Schlechten? Wenn die Änderung in Tendenz von Schlechten wird, dann hast du keinen Nutzen von Al-Hajj wirklich bekommen. Aber wenn du nach dem Hajj besser wirst und du fühlst dich besser im Iman, dann ist das Nutzen, was du durch Al-Hajj bekommen hast. Und das ist hier, Barakallahu Fikum, sehr, sehr, sehr wichtig. Weil viele Leute, die gehen nach Hajj und die kommen zurück und da sieht man gar nichts. Als ob diese Leute nichts gemacht haben. Das hat gar nichts genutzt, was sie getan haben. Das hat überhaupt nicht für sie von Nutzen gebracht im Leben, dass sie zum Beispiel ihren Charakter geändert haben, dass sie ihr Verhalten geändert haben oder ihr Praktizierung der Religion. Und deshalb, wenn man in Hajj war, da muss man weiter wirklich auf dem Weg bleiben und da versucht man immer gut und besser zu werden. Und das ist alles, was ich heute vielleicht zu diesem Zusammenhang habe. Und ich hoffe, dass wir in dieser Zeit, wo wir jetzt auf diesen Monat Dhul-Hijjah, wir sind jetzt in Dhul-Qa'dah und das kommt nächsten Monat, das ist Dhul-Hijjah. Und in Dhul-Hijjah, barakallahu fikum, von der Sunna ist, dass man die ersten 9 Tage in Dhul-Hijjah fastet. Dass man die ersten 9 Tage von Dhul-Hijjah fastet und speziell den 9. Tag, und das ist Arafat-Tag. Und wenn du das gefastet hast, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir die Sünden für ein Jahr, was vergangen ist, verzeihen. Und deshalb versuche für die Pilgerer nicht, und die aufpassen, für die Pilgerer, die fasten diesen Tag nicht. Aber für Nicht-Pilgerer, die fasten diesen Tag. Und es gibt an diesem Tag viel Nutzen von Allah subhanahu wa ta'ala für diejenigen, die diesen Tag fasten. Auch barakallahu fikum in diesen Tagen, in den ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah, da erwähnt man Allah subhanahu wa ta'ala viel und da versucht man auch zu spenden für Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man fasten möchte, da fastet man. Und hier, aufpassen. Und das ist eine Sache, die sehr, viele Leute, die vergessen, das zu erzählen. Wir wissen, barakallahu fikum, dass wir am 10. von Dhul-Hijjah, dass wir am 10. von Dhul-Hijjah Festtag haben, Opferfest. Und dafür gibt es Schlachtopfer. Es gibt Schlachtopfer. Und hier, barakallahu fikum, aufpassen. Hier aufpassen. Wenn du die Nähe hast, etwas zu schlachten, wenn Dhul-Hijjah anfängt, dann darfst du nicht mehr von deinen Haaren was abschneiden, oder von deinen Nägeln, bis du geschlachtet hast. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Es gibt dafür ein Hadith sahih, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, wer schlachten möchte und dann fängt der Hijjah an, dann darf er nicht mehr von seinen Haaren oder von seinen Nägeln was nehmen. Das bedeutet nicht kürzen. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und wenn man dann schlachtet zum Opferfest, dann macht man das für Allah subhanahu wa ta'ala in der Absicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns akzeptiert. Und dies, barakallahu fikum, ist sehr wenig bei den Leuten bekannt. Das ist sehr, sehr wenig bekannt bei den Leuten, dass man am 10. von Dhul-Hijjah, wenn man schlachten möchte, wenn Dhul-Hijjah dann anfängt, das ist, wenn am 1. Dhul-Hijjah ist, ich denke, das erste Dhul-Hijjah könnte Sonntag sein, nicht diesen, sondern nächsten Sonntag, nicht morgen, sondern den nächsten Sonntag könnte 1. Dhul-Hijjah sein, oder das könnte 29.30. Das könnte Montag sein, entweder Sonntag oder Montag. könnte ersten von Dhul Hijja sein. Deshalb, wenn man schlachten möchte, da nimmt man, da kürzt man nicht die Haare oder die Fingernägel, wenn man schlachten möchte. Das waren nur Empfehlungen für die anderen, die kein Pilger sind, dass sie auch das Nutzen dafür bekommen. Und wir sehen, dass diese Nutzen von Pilgerfahrt, die sind nicht nur für die Pilger selbst, sondern die sind auch für die anderen Leute und für die gesamte Nation des Islam. Bis hier, Barakallahu fikum, und ich hoffe, dass man verstehen könnte, was ich natürlich damit will, als ich über das Nutzen gesprochen habe. Und ich empfehle jedem, der natürlich das Geld und die Gesundheit dafür hat, so schnell wie möglich das macht, dass man Al-Hajj oder dass man pilgert, weil du nicht weißt, du bist heute gesund, morgen wirst du krank. Auf meinem Kalender ist der erste Dhul Hijja Montag, 3.2. Könnte sein, auch auf meinem Kalender. Aber heute ist am 21. Heute ist am 21. Dhul Qa'da. Und dafür könnte, ich habe gesagt, könnte das oder das. Weil, wie ihr wisst, Barakallahu fikum, weil Yaqub geschrieben hat, auf meinem Kalender ist der erste. Du weißt und wir wissen, dass der Hijri-Kalender, das ist anderes als das normale Kalender, was wir hier haben. Hijri ist natürlich der Monat nach Hijra könnte 30 oder 29 sein. Und heute ist 21. Das bedeutet, Barakallahu fikum, 29. ist Samstag und dafür könnte Sonntag erster sein oder Montag. Ja, weil das Mondkalender ist. Nicht diesen, kommenden, nicht übermorgen, sondern Sonntag in 10 Tagen. Könnte erster Dhul Hijja sein. Ab Sonntag, wenn du schlachten willst, ab Sonntag oder ab erster Dhul Hijja, darfst du nicht mehr Haare schneiden lassen, kürzen lassen oder die Fingernägel. Und da sieht man den Fehler, was viele machen leider, weil die das nicht wissen. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, wenn man Fragen hat, dann könnte man diese Fragen an Adam stellen. Wenn ihr auch allgemeine Fragen habt, wie ihr wisst, wir reisen inshallah am Dienstag. Das wird am Dienstag fahren wir mit einer großen Gruppe, 130 Personen. So ist die Zahl jetzt bei uns. Ich weiß nicht, ob das mehr geworden oder weniger, aber auf jeden Fall, die sind 130. Wir werden inshallah dieses Jahr mit 130 Personen Pilgerfahrt haben. Und wir fahren inshallah am Dienstag, das wird am kommenden Dienstag und Mittwoch. Und dann kommen wir inshallah am 19. zurück, 19.2. Verschieden, Nationalitäten verschieden. Es gibt bei uns Deutsche, Türken, Araber, alle. Ich meine, es gibt von allen, was du willst. Multikulti, wie man sagt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja, Umma Islami. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay, und dafür, inshallah, Montag ist der letzte Unterricht vor Al-Hajj. Montag ist der letzte Unterricht vor Al-Hajj, wie sie dann. Das wird am Sonntag machen wir auch Unterricht. Und am Montag, inshallah. Und dann Montag. Und dann fangen wir, inshallah, an. 19. ist am Mittwoch. Ich werde sagen, wir fangen wieder Entweder 24. oder 23. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was wenn Abu Imran zurückkommt. Und das ist die Sache, inshallah. Heute war normalerweise Koranunterricht, Achi, bin Hamha, oder ich weiß nicht, Al-Hum. Aber wir haben das getauscht für Nutzen von Al-Hajj, was natürlich das Thema, das aktuelle Thema ist zwischen den Muslimen, dass sie jetzt, weil viele pilgern wollen. Und was ich empfohlen habe, dass man so schnell wie möglich pilgert. Du weißt nicht, ob du das machen kannst oder nicht. Und du weißt nicht, was das, was mit dir passieren kann. Spätestens, was meinst du spätestens, Ach ja, Abdullah? Spätestens am 8. Dhul-Hijjah. Spätestens 8. Dhul-Hijjah musst du in Mekka sein. Aber sowieso 5. Dhul-Hijjah kommen keine Flugzeuge mehr. Das bedeutet Jeddah oder die Flughafen von Pilgerer Flughafen wird geschlossen. Deshalb spätestens ist am 5. von der Hijja. Ja, bitteschön.
Barakallahu fiek. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Vielleicht könnt ihr mir eins eingeben, wenn ihr mich hören könnt. Alhamdulillah. Ihr könnt jetzt Fragen an mich stellen, inshallah. Wir bedanken uns beim Sheikh Abu Hussein für den Vortrag. Und ich habe jetzt hier eine Frage, die ich jetzt stelle, inshallah. Jemand möchte wissen, weil es ja heißt, wer Hajj macht,